Willkommen zur 502. Folge des Sneakpods. Heute sind wir an einer Schule und haben uns mal wieder zurückgezogen in unsere Teenagerjahre und besprechen dort für euch den Film The Edge of 17. Mit mir hier der zynische Lehrer, das ist Robert Krüger.
Ich dachte, ich bin der Bruder. Naja, egal. Hallo.
Und das Mädchen ohne Freunde, das ist Claudia Nördinger.
Hallo, guten Abend und... Der Bruder ist dann wohl Stefan Giesbert.
Guten Abend. Wir sind fröhlich. Ach, ich bin ja gar nicht der zynische Bruder. Ja.
Freundlicher Bruder.
Nee, du bist echt gut drauf.
Echt? Ja, Mann. Alter, ich bin so gut drauf.
Ja.
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 Okay. Sneakpot.
Ja, wir haben keinen Kinofilm, keinen Sneakfilm.
Nein.
Die... Nächste Arthouse-Sneak findet diese Woche statt. Das heißt, da gehe ich wieder hin. Und dann gibt's wieder neues Sneakiges. Diese Woche fangen wir an mit, ja, was Netflixigem.
The Edge of 17. Worum ging's?
Ja, also das, was du gesagt hast, dass wir zurück in unserer Teenagerzeit oder in unserer Schulzeit sind, ist genau richtig. Und zwar in besonderer Weise, wie ich gleich noch erläutern werde, für mich. In diesem Film geht es um ein Mädchen, die eben 17 ist. Die heißt Nadine und sie wird gespielt von Hailee Steinfeld, die man ja aus True Grit spätestens kennt. Und die hat das Problem, dass sie einfach keine Freunde findet. Wir sehen sie, wie sie ganz klein ist und sich damit schon schwer tut, während sie diesen tollen Bruder hat, der immer überall der Held ist und so. Und irgendwann findet sie dann doch eine Freundin. Und das Problem ist, dass die ihr dann auf eine nicht vorhergesehene Weise so ein Stück weit abhanden kommt, als sie 17 ist. Und sie dann eben noch viel alleiner ist als vorher auf der Welt. Und immer wenn es ihr schlecht geht, was eigentlich ständig ist, dann geht sie zu einem ihrer Lehrer, gespielt von Woody Harrelson, und sagt ihm, ich bring mich um oder ich kann nicht mehr oder mein Leben ist einfach zum Kotzen. Und er, sagen wir, ist jetzt nicht der Mann, zu dem man unbedingt gehen würde, wenn man einen guten Ratschlag will. Ja, was für sie hart ist, für uns als Zuschauer sehr amüsant. Und im Prinzip, ja, also wir betrachten einfach, wie es ihr so geht in ihrem Leben. Da gibt's auch noch ein bisschen Familiengeschichte und vor allen Dingen auch in der Schule mit den Freunden, mit ihrem Bruder und so weiter, wie es mit der Liebe ist in diesem Alter. Und letztendlich ist das furchtbar deprimierend. Vieles von dem, was wir bei ihr sehen, ist mir wahnsinnig vertraut gewesen. Ich war ja auch so ein Keine-Freunde-Teenager. Und kam mir deswegen aber auch, also gerade in Hinblick darauf muss ich sagen, dass es mir alles sehr wahr vorkam. Also nichts davon hatte ich irgendwie das Gefühl, das ist jetzt so zurechtgeschrieben, es gibt's nicht, sondern ich kann mit meiner Expertenerfahrung auf diesem Gebiet sagen, dass das sehr authentisch ist und auch sehr gut gespielt. Es ist ein sehr witziger, kluger, ja, einfach kluge Geschichte, kluge Dialoge. Ja, und es ist außerordentlich kurzweilig. Lustig und traurig und alles zusammen.
Aber ist es so ein klassisches Coming of Age?
Es ist klassisches Coming of Age und es ist auch in gewisser Weise klassische Highschool-Geschichte. Ich finde ehrlich gesagt, so im Grundton gibt es schon eine Verwandtschaft mit dem, was man in Veronica Mars auch gesehen hat. Nur, dass sie eben nicht so, sagen wir, oben auf ist, weil Veronica Mars ist ja natürlich so, die ist natürlich so überlegen, weil sie einfach schlauer ist als alle anderen oder so, dass so richtig leiden tut sie doch eigentlich dann letztendlich vielleicht auch nicht, oder?
Nee, gar nicht.
Kann man sehen, wie man will. Aber das hier, ihr geht's schon schlechter, aber eben so dieses isoliert sein und irgendwie auch auf so eine distanzierte, wann ist das endlich vorbei, Art das Geschehen betrachten und auch Dinge sehr sehr klar sehen. Das ist schon ein bisschen ähnlich. Gleichzeitig, was aber wunderbar ist an dem Film, ist auch, es gibt so Sachen wie, sie ist so verliebt in irgendeinen Typen, den sie gar nicht kennt. Und wie sie da vorgeht und sowas, das ist einfach wahnsinnig deprimierend und unheimlich wahr, meiner Meinung nach. Ja, der Film ist einfach sehr gut beobachtet und aber eben nicht nur, er ist deprimierend und gut beobachtet, aber gleichzeitig eben lustig. Ich finde, er schafft eben eine ganz feine Balance zu finden zwischen dem, was wir uns gerade noch anschauen können, was Wahrheit des Lebens auf eine deprimierende Weise ist und dem, was dann eben gerade auch durch die sehr, ja, ironische Hauptfigur, was dann eben so die Brechung ist, die es komödiantisch verwertbar macht und so.
Okay. Ich bin ein großer Freund von Coming-of-Age-Filmen.
Auch in diesem Alter oder nur ältere sonst normalerweise?
Nee, durchaus auch eben die Schulzeit sozusagen.
Ja.
Vielleicht sollte ich mir den mal angucken. Geht's eigentlich nur um sie oder auch ein bisschen um die Gruppe um sie herum? Oder beobachten wir nur sie oder so ein bisschen die Klassenstruktur auch nur ein bisschen?
Ja, also Klasse eigentlich nicht so richtig. Und ich meine, es gibt eigentlich keine Gruppe um sie herum, weil sie hat ja keine Clique oder nichts. Sie hat ja wirklich keine, Freunde. Bis auf diese eine eben. Und diese eine Freundin, um die geht es natürlich auch. Es geht um Jungen, mit denen sie zu tun hat. Es geht um ihren Bruder, um ihre Mutter und so weiter. Darum geht's aber, es geht wirklich primär um sie. Also in gewisser Weise ist sie auch, es gibt, finde ich, schon eine Verwandtschaft zwischen dieser Figur und dem, was Emma Stone in Easy A war. Es ist eben auch so eine bisschen isolierte oder ziemlich isolierte, aber die Welt irgendwie auf doch auch scharfe Weise betrachtende, schlagfertige Protagonistin. Nur, dass es meiner Meinung nach hier dieser Hauptfigur in Edge of 17 schon noch schlechter geht. Einfach weil drastische Dinge auch in ihrem Leben passiert sind. Und dass es jetzt ein Melodrama ist oder so, aber es sind schon auch ein paar schlimme Dinge passiert. Und es ihr eben wirklich schlecht geht und sie auch keinen Ausweg sieht oder sowas. Ja, aber es ist trotzdem, es bleibt immer leichtfüßig, auch wenn zum Teil ernste Dinge passieren. Ich habe geweint und gelacht und es hat mich unheimlich gut unterhalten. Also ich finde einfach, dass wer Netflix hat, sollte sich diesen Film auf jeden Fall anschauen.
Okay. Ich habe mir auf die Liste geschrieben, ich werde das dann machen.
Und wer nicht, sollte ihn trotzdem bei Gelegenheit irgendwann anschauen. Er ist von einer jungen Regisseurin geschrieben und eben auch gemacht. Ich glaube, es ist ihr erster Film und ich glaube zumindest ihr erster Regiedebüt ist es, glaube ich. Und habe ich Lust drauf zu sehen, was die sonst noch so macht.
Klingt interessant für mich.
Ist super.
Habe ich auf die Liste geschrieben. Möchte Punkte geben?
Ich gebe 9 Punkte.
Wow.
Ja, ich fand ihn wirklich super. Ich finde auch, alles, was ich jetzt erzählt habe, ist eben so schon gut, aber gleichzeitig schafft das dann noch, dass er dich an ein paar Stellen auch noch ein bisschen überrascht oder eben nicht nur die ausgeladenen Chases dir wiedergibt, die du schon kennst, sondern ein bisschen was anderes erzählt oder ein bisschen mehr Tiefe bietet und sowas. Insofern würde ich sagen, erfüllt er quasi alles, was dieses Genre sowieso ideal verleistet, aber noch ein bisschen mehr. Insofern gebe ich 9 Punkte.
Okay. Mhm. Boah.
Ja.
9 Punkte.
Bitte anschauen.
Very nice.
Sehr gut.
Yes.
Very nice. Noted.
Okay.
Ja, dann mach doch einfach gleich weiter, weil du hast ja noch was gesehen.
Fehlt da nicht noch was?
Richtig.
Ach, genau.
Ach, Entschuldigung.
Verdammt, was ist denn hier los?
Ich fasse es nicht. Der Bob hat die Droge der Wahl vergessen und ich habe dran gedacht. Einmal in tausend Jahren.
Ich freue mich jetzt schon auf den Artikel, den die Claudia morgen schreibt, weil das wird wahrscheinlich die ersten 4 Zeilen sein.
Du kennst mich so gut, Stefan. Inzwischen, das habe ich gerade auch gedacht. Okay, ich mache mal meinen Whisky auf.
Genau. Ach so, deshalb, jetzt verstehe ich das. Weil du nämlich mal ausnahmsweise jetzt wieder teilnehmen willst. Deshalb bist du so scharf darauf. Claudia, ja, was trinkst du heute?
Ich hatte so ein kleiner Erinnerungsdings auf dem Tisch stehen. Ich habe einfach in den Schrank gegriffen und das erste rausgeholt, was da stand. Und das war mal wieder der Herr Schliers Whisky.
Der Herr Schliers vom Schliersee. Genau. Sehr schön.
Aha.
Ja. Was trinkt ihr denn?
Ich trinke ein Bier, und zwar ein Pale Ale von der Vulkanbrauerei in der Eifel.
Sehr gut. Ja,
das allerdings schon am 7.7. abgelaufen ist.
Dadurch wird es noch besser.
Nee, wird es leider nicht. Ich habe noch 4 Flaschen im Keller. Aber die müssen jetzt weg.
Okay.
Nein. Aber ich war eben schon auf dem Weinfest und habe dort schon angenehm einen Pegel angetrunken. Von daher, ja, war alles gut.
Ja, ich habe vorhin nach dem Essen schon einen Cognac getrunken.
Ach, angenehm.
Und dann war da noch so eine Rest in der einen Flasche von dem Premier Cru, den wir aus dem Burgund mitgebracht hatten. Und jetzt trinke ich noch einen Gin Tonic. In diesem Fall Mediterranean Tonic von Fever Tree. Und da passt natürlich dann eigentlich nur Gin Mare dazu. Und deshalb mache ich das genauso.
Natürlich. Wer weiß das nicht.
Okay, wo wir gerade bei der Droge der Wahl sind, wollte ich euch noch ganz kurz erzählen. Ich hatte gestern die großartige Gelegenheit, endlich das Falernum von Revolte zu probieren. Das ist der deutsche Rum aus Worms, der vom Felix Kaltenthaler gemacht ist. Und der war nämlich gestern irgendwie zu einer Verkostung in Wiesbaden und da bin ich einfach mal hingeschlappt und habe mir dort sein Falernum und dann noch ein wenig Revolte Daiquiris reingetan. In einem meiner Daiquiris war leider Glas, was irgendwie sehr unangenehm war.
Was? Echt?
Ja. Vielleicht war es auch Plastikstücke, aber du hast halt irgendwie was im Mund, was sich anfühlt wie so ein Eischunk, aber es ist halt nicht kalt. Und dann so, dann holst du raus und ja, nee. So, hey Leute, das Glas. Oh Gott, wir machen ja 9. Ja, bitte.
Aber du hast dich nicht geschnitten oder sowas
da drin? Nee. Also vielleicht verblute ich gerade innerlich und merk's nicht, aber sonst geht's mir gut.
Ja, gut. Von gestern auf heute, das hättest du vielleicht schon mitbekommen.
Vermutlich, ja. Ja. Aber das Falernum ist anders als ein klassisches Falernum, aber es ist echt sehr lecker.
Cool. Ja.
Gut, das wollte ich eigentlich nur kurz erzählen.
Nachdem die Drogen verteilt sind, darf die Claudia dann jetzt doch endlich weitermachen.
Ja.
Wie übersetzt man das? Mit einem charmanten, handsome, einen gut aussehenden Teufel.
Genau. Aber bevor ich das so, das passt natürlich auch total gut, möchte ich noch jemand grüßen, weil ich nicht weiß, wie weit der in unserem Podcast kommt, weil Deutsch eine Fremdsprache für ihn ist, die er nur in der Schule irgendwann mal hatte.
Oh.
Und wer weiß, ob er uns wirklich komplett durchhört. Er hat uns nämlich letzte Woche, also ich kenne ihn aus diesem Umfeld von meinen Filmfreunden, meisten ja im britischen Raum sind. Er sitzt allerdings in Schweden und er hat uns letzte Woche angehört, zum ersten Mal, und hat mir eine Menge sehr nette Komplimente gemacht. Wahrscheinlich hat er gar nicht verstanden, was ich erzählt habe. Und eigentlich hat er eigentlich vor allen Dingen auch nette Dinge über meine Stimme gesagt. Also wahrscheinlich war der Inhalt Quatsch, aber es hörte sich ganz okay an. Also, jedenfalls möchte ich sehr, sehr herzlich meinen Internetfreund Per in Schweden grüßen und hoffe, dass er noch dabei ist. Und freue mich, ihn als neuen Hörer begrüßen zu können.
Hurra, hallo Hörer in Schweden. Ich bin
begeistert. Hallo Per, ich finde das voll cool.
Ja, ich auch. Also ich hatte ein bisschen peinlich, ist es auch zugegebenermaßen, weil man ist hier eben in diesem englischsprachigen Raum und redet so über dies und das. Und das sind halt diese ganzen Leute, die den BBC-Podcast hören. Und dann irgendwann kommt das vielleicht mal zur Sprache, dass du einen Podcast machst. Und dann fragen die Leute so, ach ja, Podcast, und über was ist das denn und in welcher Sprache? Und ganz ehrlich gesagt geht's mir dann fast immer so, dass wenn ich sage, es ist auf Deutsch, bin ich ein bisschen erleichtert, dass ich dann damit so ein bisschen raus bin. Ist komisch, das zu sagen eigentlich, aber ich habe dann immer so das Gefühl, ich möchte vielleicht nicht so gerne in den direkten Vergleich zu Mark Kermode treten.
Warum nicht?
Und ja. Insofern, in dem Moment, wo dann jemand sagt, aber Moment, ich hatte doch 4 Jahre Deutsch in der Schule, dann bist du so, oh Mist. Ja. Okay.
Da müssen Stefan und ich uns jetzt prügeln, wer hier Simon Mayo ist und hier den MC machen muss.
Ja.
Wenn du, genau. Marco,
das musst du dann sein, weil ich die Sendung ja nicht höre.
Ja.
Na gut. Du bist der Producer Simon. Den gibt's nämlich auch. Der darf aber nicht reden. Okay, dann lass uns über den Film sprechen. Doch,
den hört man immer, wenn er aus dem Kopfhörer raus.
Ja, das stimmt.
Wenn man ganz gute Kopfhörer auf hat, dann hört man den.
Das war. Manchmal hört man ihn doch. Der ist übrigens auch in dieser Filmgruppe, in der ich viel zu viel Zeit verschwende. So, ich spreche kurz über den Film Handsome Devil, der auch auf Netflix verfügbar ist, der übrigens von Mark Kermode relativ stark gelobt wurde, wie auch Edge of 17, was mit einer der Gründe ist, warum ich ihn angeschaut habe. Es ist eine so britische Privatschulgeschichte. Wir haben eine Hauptfigur namens Ned, ein junger Mann, der auf so einer Privatschule ist, wo alle sich wahnsinnig für Rugby interessieren, nur er nicht. Er ist nicht so der Sportler und er hat ein bisschen anderen Musikgeschmack als die Leute dort. Und er liest gerne und schreibt Essays, die angeblich toll sind, die aber schrecklich sind, ganz ehrlich. Was immer er im Film vorliest, ist ganz grauenhaft. Ja, und dann er ist eben der totale Außenseiter und die halten ihn alle für schwul und finden ihn bescheuert und wie auch immer. Und dann kommt jemand, wird ihm ins Zimmer gesetzt, der neu an der Schule ist und der so ein Rugby-Star ein bisschen an einer anderen Schule war. Und was dann in gewisser Weise erwartbarerweise passiert ist, dass die beiden, die natürlich eine unwahrscheinliche Zusammenstellung sind, dass die sich doch irgendwie aneinander nähern. Zum Teil, weil ein Lehrer, gespielt von Andrew Scott, das ist der Moriarty aus Sherlock, der bringt sie dazu, dass sie an einem Talentwettbewerb teilnehmen, wo sie singen zusammen. Naja.
Also schon wieder böse.
Ja, ich glaube, es ist nicht so böse gemeint. Ja, und so entspinnt sich das dann alles so. Ich möchte nicht mehr Handlung erzählen. Ich hatte vielleicht durch die Kermode-Empfehlung doch relativ hohe Erwartungen. Ich finde, der Film ist nicht ganz unsympathisch, aber er ist auch nicht richtig gut. Also er ist schon, trägt eine ganze Menge Klischees auf eine Weise mit sich rum, die ich schwer zu verdauen finde. Übrigens ist, glaube ich, mein Problem auch damit, dass auch in diesem Film geht es ja wieder um quasi einen Jugendlichen, der keine Freunde hat, ja, und der immer schon, alle finden ihn komisch und irgendwie wird er so auf natürliche Weise abgestoßen von seinem Umfeld. Und wirklich, es tut mir leid, wenn ich mich da wiederhole, aber das ist eine Erfahrung, die ich gut kenne. Ich weiß, wie sich das anfühlt und ich weiß, wie es zu sowas kommt und ich weiß, was es nicht ist. Und während es bei Edge of 17 eben so ist, dass ich das alles wiedererkenne und sage, ja, genau, ist es bei Handsome Devil so, dass es für mich nie so richtig Sinn ergibt, wie es zu dieser Situation kommt. Also sozusagen die Erklärung, die der Film anbietet, finde ich überhaupt nicht zufriedenstellend. Und wie die Geschichte sich dann weiterentwickelt, ja, ich finde einfach, dass vieles daran einfach nicht richtig viel Sinn ergibt. Also es gibt sehr viele Dinge, sehr viele Stellen in der Handlung, wo du denkst, das musste jetzt genau so passieren, damit es eben irgendwie im Sinne des Films weitergeht, aber es ergibt eigentlich keinen Sinn. Das ist ja was du liebst, Bob, nicht? Darüber beschwerst du dich aber auch immer.
Ja.
Insofern kein ganz unsympathischer Film, ganz sympathische Figuren. Andrew Scott ist super als Lehrer. Aber ansonsten von mir keine wirkliche Empfehlung. Ich würde sagen, hat mich so für, ja, also ich würde sagen, ich gebe 6 Punkte.
Aber
allerdings,
Für einen von Meo gelobten Film ist es ja schon eher, nee, Marc.
Ja. Also mich hat er überhaupt nicht überzeugt. Ein bisschen als Fußnote dazu vielleicht. Wir haben innerhalb dieser großen Internet-Community, mit der ich jetzt so viel kommuniziere, wir haben so einen kleinen Unterclub gegründet, wo wir zusammen Filme anschauen. Und wir haben den angeschaut und haben dann eben drüber diskutiert. Es ist natürlich so, das kennen wir ja auch, wenn wir einen Podcast wissen, dass wir einen Film besprechen werden, dass man einen Film ein bisschen anders anschaut, wenn man vorher weiß, dass man, nachdem man ihn gesehen hat, Stellung dazu nehmen wird, wie man ihn findet. Also zumindest mir geht das so. Ja. Und ich würde sogar sagen, in diesem Forum, wo wir über diesen Film jetzt geredet haben, ist das noch ein bisschen extremer so, weil das findet halt so auf Facebook statt und du schreibst dann quasi deinen Kommentar, ist so dein Urteil über den Film. Und das fordert natürlich schon sehr stark dazu auf, dass du eben auf den Punkt bringst, hopp oder top oder wo sortierst du dich eins noch ein bisschen anders als diese Art von Konversation, die wir jetzt hier haben. Insofern sind die Nuancen natürlich auch so ein bisschen weg. Und ich habe dann schon gemerkt, dass ich eben, während ich den Film schaue, an sehr vielen Stellen so eine Liste für mich führe. Geht das ins Negative oder ins Positive? Und ich habe das Gefühl, dass der Film vielleicht deswegen auch noch schlechter wegkommt, weil ich eben so, ja, also wie gesagt, eine interne Strichliste führe und so. Und dann eben ist das, nervt mich und das und das und das und das. Und vielleicht habe ich dann auch mich ein bisschen, dem Film eben ein bisschen auf eine Weise verschlossen, wie ich es sonst nicht gemacht hätte. Aber ich finde ihn wirklich nicht besonders gut. Ja, deswegen leider keine Empfehlung.
Hm, okay. Handsome Devil. Nicht schauen.
Ja, ich meine, ja, es irgendeiner hat in dieser Diskussionsrunde hat gesagt, er ist inoffensive. Okay, also sozusagen, er beleidigt einen nicht oder sowas. Ja, also es ist jetzt,
ja, gut,
sagen aber, wir, keine Qual. Ja, das wird, dem würde ich zustimmen. Aber
ja, aber das
ist ja auch keine Qualität nicht.
Das ist ja wie wenn du zu einem Drink sagst, so, ja, kann man trinken, aber interessiert mich nicht.
Ja, aber ich glaube zum Beispiel, wenn du jetzt dieses Genre an sich schon ganz gerne magst, so dieses ganze so Privatschulgeschichte oder auch, es ist eben in gewisser Weise ist es auch ein Rugby-Film, weil es geht doch häufiger mal so um Rugby. Es geht auch um die Frage, wie ist das, wie wird diese ganze Frage, ist jemand schwul oder nicht, wie wird das verhandelt in so einem Kontext? Also wenn diese Themen dich so ansprechen, dann kann es schon sein, dass du sagst, okay, kann ich mir ganz gut mal anschauen. Und wie gesagt, einige aus dieser Gruppe, mit der ich das diskutiert habe, die haben zwar nicht behauptet, es ist das größte Meisterwerk aller Zeiten, aber die haben gesagt, sie fanden ihn gut anzuschauen und mochten ihn. Insofern, ich möchte jetzt nicht meine Haltung dazu verabsolutieren, aber ich bleibe dabei, dass ich der Meinung bin, es ist kein guter Film eigentlich. Jo.
Hm. Okay.
Tja, ja. Naja, immerhin hattest du sozusagen die Diskussion, die du daraus gehört.
Genau, die Diskussion war super, auf jeden Fall.
Genau, man muss ja dann immer irgendwas Positives mitnehmen.
Ja, und genau. Also, weißt du, da guckst du anderthalb Stunden einen schlechten Film und hast dann 6 Stunden gute Diskussion. Ich finde, das ist echt gut, ja. Gutes Wert-Leistungs-, nee, wie heißt das dann? Leistungsverhältnis.
Scheiße. Ja, es ist auch so, dass wir haben diesen Unterclub so ein Stück weit auch gegründet, um uns so von diesem, sagen wir, von diesem ganz großen, also dieser riesigen Gruppe zurückzuziehen, weil da eben schon immer so sehr viel Leute einfach dann nur mal kurz reinkommen, um irgendwie was richtig Abfälliges zu sagen oder jemanden halt zu beleidigen oder so. Und das ist eben in dieser Gruppe jetzt überhaupt nicht so, sondern es die Leute interessiert, was jemand anderes zu sagen hat, auch wenn es nicht der eigenen Meinung entspricht, und man geht sehr respektvoll miteinander um, und dann hat das einfach fast egal, ob du den Film gut fandst oder nicht, ist es irgendwie immer ein ganz gutes Gespräch, was daraus entsteht.
Okay, das machst du natürlich wertvoll.
Ja.
Die other opinions sind da wirklich available.
Genau, und werden eben auch, das liegt, glaube ich, auch daran, wie quasi diese Gruppe sich zusammengefunden hat. Die Leute, die dort sind, irgendwie mögen sich oder haben eine ähnliche, ja, sind so auf derselben Wellenlänge. Und das merkt man eben in den Diskussionen dann auch immer, dass eben anders als sonst, wenn man im Internet mit Leuten diskutiert, die sich auch für Film interessieren oder so, wo dann eben häufig die sich einfach so, ja, also ein Internetfreund von mir hat das mal Weird Interpersonal Point Scoring genannt. Und so ist es eben auch, dass du einfach nur, es geht dir nicht darum, wer diese andere Person ist, sondern du versuchst einfach mit deiner Position reinzukrätschen und irgendwie einen Punktsieg davon zu tragen und sowas. Und so ist das eben jetzt in diesem Forum nicht.
Okay.
Ja.
Kann da jetzt jeder rein? Also wenn ich da jetzt sage, ach Mensch, ich hätte ja auch Lust, mich darüber auszutauschen?
Also da kann auf keinen Fall jeder rein. Das ist okay. Nicht nur eine geschlossene, sondern eine geheime Gruppe. Wow. Aber man muss halt gute Kontakte haben. Dann könnte man vielleicht schon dazu stoßen.
Okay.
Es gibt Leute, die wissen, wie man da reinkommt. Mhm. Und unser Hörer in Schweden ist auch übrigens Teil dieser Gruppe.
Aha.
Ja.
Und jetzt hört er uns
zu. Aber hast du jetzt nicht die erste Regel vom Fight Club verletzt?
Oh nein.
Okay, ich sag jetzt nichts weiter dazu.
Gut.
Findet übrigens alles auf Englisch statt. Also.
Ja, aber das geht ja.
Wer keine Lust hat, lange Aufsätze auf Englisch zu schreiben, dem ist es vielleicht, für den ist es dann vielleicht auch nicht so optimal.
Okay, sind da hauptsächlich Native Speakers oder?
Ja, fast ausschließlich.
Oh, okay. Gut, das kannst du natürlich anspringend machen. Auf der anderen Seite kann man da natürlich auch einiges lernen.
Ja, genau.
Sehr gut. Jetzt, bevor du
okay,
jetzt aufhörst,
was haben wir noch?
Über gewisse Themen zu reden, über alles zu reden, spricht der Bob über den Film Spy, den er nämlich gesehen hat. Wo hast du den gesehen?
Auf Amazon, glaube ich.
Spy, lass mich raten. Es geht um Geheimagenten.
Um eine Geheimagentin.
Oh.
Also auch ein bisschen um Geheimagenten. Es ist ein Film von Paul Feig, ich weiß nicht, wie man ihn ausspricht, Feig, F-E-I-G. Der hat uns solche Dinge gebracht wie Bridesmaids und die neue Ghostbusters-Verfilmung.
Oh. Boah, ich hasse Bridesmaids. Okay, aber lass uns dann nicht nochmal drüber sprechen.
Und dann weiß man eigentlich auch schon, dass er irgendwie mit Melissa McCarthy scheinbar so eine Art Dauerabo abgeschlossen hat. Und zwischen den beiden Filmen, die ich gerade genannt habe, liegt dann eben Spy. Auf Deutsch heißt er, glaube ich, irgendwie Spy Susan Cooper Undercover oder irgend so eine Scheiße. Im Original heißt er einfach nur Spy. Worum geht's? Susan Cooper, gespielt von Melissa McCarthy, ist eine CIA-Mitarbeiterin, die, also ich glaube, sie hat den Titel CIA Analyst. Sie sitzt also in Langley im Büro und hat sozusagen alle elektronischen Gadgets, die man so als Spion hat, so zur Verfügung und ist die Kontaktperson von einem richtigen Außenagent, in diesem Fall gespielt von Jude Law, der im Grunde so eine Art James Bond-Typ ist und draußen rumläuft und Leute verprügelt und kaputt haut und schießt und macht und tut. Und sie sieht quasi, was er sieht, weil sie die Kamera in seiner Brille hat und sie hat irgendwie Drohnen zur Verfügung und sie hat irgendwie Radar und alles Mögliche. Und im Grunde wäre er ohne sie aufgeschmissen und sie himmelt ihn irgendwie an und würde am liebsten, dass er mal mit ihr ausgeht. Aber er betrachtet das als eine rein professionelle Sache. Gut, und jetzt stellt sich halt irgendwann die Situation ein, dass plötzlich alle CIA-Agenten geoutet sind, ihr Cover ist blown und sie haben jetzt das Problem, dass sie eigentlich keine Agenten mehr haben, weil irgendwie jemand hat halt diese ganzen Tarnidentitäten aufgedeckt und dann kommt eben raus, dass Susan Cooper auch mal irgendwann die Grundausbildung absolviert hat, also theoretisch im Grunde geeignet wäre und die Chefin lässt sich dann darauf ein und sagt, okay, dann machen wir das halt, ist zwar auch nicht so richtig begeistert davon jetzt, die pummelige Dicke zu schicken, aber macht sie dann halt trotzdem. Und dann zieht Susan Cooper halt los mit der Melissa McCarthy gegebenen Mischung aus, wie sagt man das, sie ist voller Inbrunst dabei, bei totaler Tollpatschigkeit. Und das geht dann halt immer mal wieder schief, aber sie hat halt so eine Art, von nichts zurückzuschrecken, die sie von einem Fettnäpfchen ins nächste steigen lässt, aber den Fall dann doch immer weiter voranbringt und immer weiter irgendwie aufdröselt, wo denn jetzt diese geklaute Atombombe, um die es da irgendwie auch noch geht.
Aber da taucht doch auch noch jemand anderes auf, oder? Ist das der Film, an den ich gerade denke?
Hilf mir auf die Sprünge, wen du meinst.
Ist das nicht der Film, wo dann auch Jason Statham in der Gegend rumfällt?
Ach so, ja gut, das ist so eine Nebenrolle. Ja, den hätte ich jetzt schon gleich noch erwähnt, aber die Rolle ist nicht so wahnsinnig besonders. Es ist halt einer der Kollegen, der es quasi nicht, der sozusagen sich damit nicht abfinden kann, dass jetzt die Frau geschickt wird, weil er so nach dem Motto Tarnidentität hin oder her, das kriege ich auch so hin, ist mir doch egal. Und der stolpert eigentlich die ganze Zeit so durch den Film und taucht immer mal wieder in solchen Nebensituationen auf. Ist jetzt für die Geschichte aber nicht so weiter, also ist mehr so eine Art Sideshow-Gag-Lieferant. Das Ganze ist natürlich, wie das wäre ja mit Melissa McCarthy auch wahrscheinlich im Moment zumindest noch nicht anders vorstellbar, eine himmelschreiende Komödie, die alles tut, aber sich nicht ernst nimmt. Ja, im Grunde ist das die Frage, was würde passieren, wenn wir Melissa McCarthy zu James Bond machen und das dann mal so durchexerzieren. Und am Anfang fand ich es sehr plump und sehr peinlich, aber ich kann nicht anders als zu behaupten, also ich kann nicht verleugnen, dass er den Sechs-Lacher-Test von Kermit auf jeden Fall bestanden hat. Und zwar mehr als doppelt und dreifach. Also speziell gegen Ende fängt dieser Film an, also es bleibt immer peinlich und irgendwie so ein Fremdschämen-Ding, aber es ist so überdreht und es sind so viele absurde Situationen drin, dass ich oft nicht anders konnte, als wirklich prustend auf dem Sofa zu sitzen und zu lachen, laut zu lachen. Und die Geschichte ist trotzdem natürlich komplett an den Haaren herbeigezogen und viele Sachen sind auch wirklich so peinlich und ein bisschen unter der Gürtellinie, dass man eigentlich sich ein bisschen schämt, dass man darüber lacht, aber es ist auch viel Slapstick einfach drin, die gut gemacht ist. Und die Bösewichte sind alle so Abziehbild-Bond-Bösewichte, wie man, also so ganz schlechte Abziehbilder von diesen Bösewichten. Es gibt da so eine reiche russische Oligarchin, die irgendwie mit dieser Bombe irgendeinen Deal machen will. Und die ist auch so versnobbt und so over the top gezeichnet, die Figur, dass man die auch, ja, die ist halt auch irgendwie eine Karikatur und alle sind irgendwie Karikaturen und die völlig unterbeachtete Kollegin, die sie noch hat, irgendwie, die auch im Grunde, weiß nicht, die ist in so Klamotten, die ihr nicht richtig passen und von den Kollegen wird sie nie ernst genommen und von den Männern sowieso quasi ignoriert. Die ist auch so drüber daneben, dass die auch schon wieder lustig ist und es passt irgendwie einfach. Und ich weiß nicht, ich musste lachen. Er ist natürlich alles, also weit davon entfernt, irgendwie perfekt zu sein. Da ist schon auch viel drin gewesen, speziell am Anfang, wo ich auf der Kippe stand, ihn irgendwie doof zu finden. Und meine Freundin ist dann auch rausgegangen und hat gesagt, das kannst du alleine weitergucken. Also oh. Für die war es, glaube ich, irgendwie, die mochte es dann nicht mehr so. Aber ja, ich habe ihn dann zu Ende geguckt und ich fand speziell die zweite Hälfte dann doch irgendwie sehr lustig, muss ich sagen.
Okay, ja. Krass. Also als du angefangen hast, darüber zu erzählen und ich auch hier jetzt kurz im Internet mal den Namen eingegeben hat, habe ich mir gedacht, jopp, das ist wieder ein Film, den brauchst du nicht zu gucken. Jetzt schwanke ich schon. Wahrscheinlich gucke ich ihn eh nicht, aber immerhin schwanke ich schon mal. Das ist schon ganz, heißt viel.
Ja, gut, ich weiß nicht. Es sind jetzt so Szenen drin, was weiß ich, sie fährt mit so einem Motorroller los, die ist auch im Trailer drin. Und später fährt sie sehr virtuos mit diesem Motorroller eine Verfolgungsjagd, was wirklich so stuntmäßig völlig in Ordnung ist. Aber gleich am Anfang fährt sie mit diesem, ich weiß nicht, ob ihr den kennt, diesen BMW-Roller mit diesem Dach drüber.
Oh ja.
Mhm. Dieses völlig alberne Fahrzeug. Und sie fährt halt damit los und nach 2 Metern fällt sie einfach um. Und es sind so Szenen, die, ich kann dir nicht mal sagen, warum, was daran so lustig ist. Aber die ganze Tollpatschigkeit von Melissa McCarthy, vor allen Dingen, gibt dann so Szenen, wo sie so Videomaterial aus ihrer Grundausbildung zeigen, wo sie irgendwie so einen Ausraster kriegt und alles erschießt, was nicht bei 3 auf dem Baum ist, inklusive den Ausbildern und so. Und das passt halt zu der Körperlichkeit von Melissa McCarthy irgendwie nicht so richtig dazu, ja, dass sie jetzt in einer Agentenausbildung da so wild abgeht und alles niederballert. Und aus diesem Kontrast findet der Film immer wieder neue Bilder, daraus Humor zu machen. Und vieles funktioniert nicht, aber manches, was dann funktioniert, ist dann halt auch super lustig. Okay. Und ja, vielleicht hat das bei mir irgendwie einfach auch so einen weichen Punkt getroffen, aber ich fand das witzig. Obwohl ich Melissa McCarthy oft auch drüber finde.
Ja,
wir hatten auch. Ja auch, glaube ich, Heat in der Sneak mal gehabt mit, jetzt muss ich lügen, war es Sandra Bullock oder Julia Roberts, eine von den beiden.
Mhm. Ja, Sandra Bullock.
Der war auch, glaube ich, von Paul Feig, wenn ich mich nicht täusche. Und da wird es wohl auch nochmal einen Nachfolger geben. Ich glaube, den fand ich damals gar nicht so gut. Hier hat es wieder besser funktioniert für mich. Bridesmaids habe ich ja nicht gesehen, aber ich kann mich lebendig daran erinnern, wie du abgegangen bist, glaube ich.
Und als hättest du ihn auch gesehen. Warst du da nicht mit in der Sneak?
Nee, da war ich irgendwie nicht dabei.
Oh, gut für dich.
Ja, im Chat wird gerade gesagt, dass sich der Film tatsächlich für Statham lohnen würde. Ja, er ist halt, er hat halt die Rolle des männlichen Macho Geheimagenten bekommen, der nicht damit um kann, dass die Frau auch was kann und dreht das halt auch über alle Maßen auf. Also er tut immer so, als ob er alles kann und er berichtet immer von seinen Heldentaten und was er alles damals da und da abbekommen hat und da im Krieg und da haben sie ihn an seinen Hoden aufgehängt und er musste sich befreien und hat sich dann irgendwie und erzählt immer Geschichten und Geschichten und Geschichten und das nächste, was er macht, ist, versaut er wieder total und sie muss ihn wieder rauspauken, was er dann aber natürlich nie eingesteht, dass das so ist. Da immer, für ihn ist es immer ganz anders gelaufen und er wäre da schon alleine wieder rausgekommen und sie hat eigentlich nur gestört. Aber objektiv ist es halt so, dass sie ihn dauernd retten muss aus allen möglichen Situationen und er ist immer wieder versaut und rumpöbelt, dass sie gar nichts kann und er immer aus dem Weg gehen soll, dann muss man die Profis ranlassen. Also er ist quasi so der Maskulist und sie ist die neue feminine Power-Nummer da an der Stelle.
Okay, wenn du Punkte geben würdest, was würdest du dem?
Ah, vielleicht so 7. Okay. Ich, wie gesagt, da ist auch vieles, was nicht funktioniert, aber das, was funktioniert hat, hat mir doch Spaß bereitet. Oh,
okay.
Okay.
Klingt ja nicht verkehrt. Spy.
Bin ich auch.
Auf Amazon hast du gesagt, richtig?
Ich glaube, vielleicht habe ich auch Geld bezahlt, ich weiß es nicht mehr genau. Das ist jetzt auch schon ein paar Tage her, den hätte ich eigentlich letzte Woche schon besprochen, aber das ging ja nicht. Da kommen wir gleich noch zu.
Oh ja, stimmt.
Und deshalb, ich weiß nicht mehr genau, ob der bei Prime drin war oder ob ich da irgendwie 5 € hingelegt habe, ich, keine Ahnung.
Okay.
Gibt's wahrscheinlich hier wie da.
Okay. Ihr habt heute echt einen Flow. Jetzt, Robert, du hast noch einen Dokumentarfilm geschaut auf iTunes. Wenn der Vorhang fällt.
Wenn der Vorhang fällt, siehst du hinter die Kulissen, heißt es bei Max Herre im Song, was eigentlich ja Quatsch ist, weil wenn der Vorhang unten ist, dann siehst du eben nicht mehr hinter die Kulissen. Das hat mich an diesem Lied, was ich an sich schön finde, schon immer gestört. Ja, Max Herre, ein Vertreter des deutschen Hip-Hops und damit sind wir dann auch mitten im Thema dieses Films drin. Der Film ist ein Dokumentarfilm über den deutschen Hip-Hop und eigentlich nicht viel mehr als das ein großes ineinander geschnittenes Interview mit ungefähr, jetzt lass mich nicht lügen, ich sag mal 20, ist vielleicht zu viel, keine Ahnung, Vertretern dieses deutschen Hip-Hops. Da sind dann halt so Leute bei, von eben angefangen Max Herre und Afrop, Torch, Tony L aus der frühen Zeit und den von den Fantas ist Smudo eben dabei. Und das geht dann weiter. Ja, aber eben nur Smudo. Also sie haben offensichtlich nicht alle bekommen, die sie da, nehme ich mal an, hätten interviewen wollen. Es stimmt, glaube ich, Torch wird auch, glaube ich, nur dauernd erwähnt, ist, glaube ich, selber gar nicht drin, aber Tony L ist auf jeden Fall drin. Dann von den Beginnern ist DJ Matt und Daniel drin und es geht dann aber auch weiter in die modernere Zeit dann über, also dabei sind von den späteren Leuten dann Sido und Materia und dazwischen noch unzählige andere Vertreter des deutschen Hip-Hops. Und was der Film versucht zu machen, ist das so ein bisschen in eine Chronologie einzuordnen und in so, also teilt es in mehrere Epochen ein, wie sich der deutsche Hip-Hop entwickelt hat. Also vom Anfang, wo eben Advanced Chemistry in Heidelberg angefangen haben, irgendwann zu beschließen, man könnte diesen Quatsch, den die Amis da machen, ja auch mal auf Deutsch probieren. Und wie man damit am Anfang halt ja komplett angeeckt ist und nicht ernst genommen wurde, als weil das, die Bravo zum Beispiel das auch sich komplett drüber lustig gemacht hat und auch andere Musikmagazine das eben nicht für voll genommen haben, dass es deutschen Hip-Hop geben könnte oder dass es überhaupt nur eine ernsthafte Sache ist, über die man mal nachdenken könnte. Und dass das dann spätestens, als die Fantas dann ihre ersten großen Hits hatten, irgendwann klar war, okay, jetzt ist es irgendwie so, die Fantas eher so Vertreter von so Fun-Hip-Hop und dann andere, die vielleicht irgendwie ernsthaftere Texte hatten und dann irgendwann eben so eine zweite Welle mit so einem Umbruch und dann eben diese ganze Agro-Berlin-Geschichte und der deutsche Gangster-Rap, der dann natürlich wieder über die Szene reingebrochen ist und alles nochmal umgewürfelt hat und auch vielleicht einiges kaputt gemacht hat und der dann aber auch irgendwie wieder weggeht und dann ein Sido, der dann irgendwann da auch dann irgendwann mal die Maske abnimmt und vielleicht versucht, einen Sprung in die Seriosität zu machen und einen Bushido, der das nicht schafft und ja, all diese Dings nochmal so in eine Chronologie setzen und die Protagonisten halt selbst reden lassen. Es gibt auch eigentlich auch keinen Interviewer, du hörst die Leute nur selbst sprechen. Offensichtlich wurden ihnen Fragen gestellt, aber man sieht die Fragen oder man hört die Fragen nicht. Und ich hatte so das Gefühl, dass in der Mitte des Films irgendwie von demjenigen, der den geschnitten hat, hat er so MC René in die Mitte gesetzt, der immer wieder versucht, das Ganze so in eine Chronologie zu moderieren, obwohl er nicht wirklich der Moderator des Films ist, sondern auch eigentlich auch nur einer dieser interviewten Menschen, aber er ist so derjenige, der sich die ganze Sache an sich reißt und das versucht so zu ordnen und zu strukturieren, und die anderen kommentieren das dann halt, obwohl die alle jeweils separat voneinander interviewt worden sind. Fand ich das ganz schön montiert, und dazwischen sind halt immer kurze Konzertausschnitte und so viele alte Sachen zu sehen. Wenn du dann irgendwie die Anfänge von den Beginnern, wo sie irgendwie 16 Jahre alt waren und irgendwo auf irgendeinem Hip-Hop-Jam aufgetreten sind, und du siehst das da mit so einer wackeligen, schlechten VHS-Kassette, das, wenn du das heute anguckst, da rollst du die Fußnägel
hoch.
Wie konnten die jemals so berühmt werden? Aber du merkst dann halt auch, dass die halt schon aus frühester Jugend irgendwie getrieben waren, das werden zu wollen. Hm. Das dann eben auch zumindest für die paar Jungs dann auch funktioniert hat, für viele andere wahrscheinlich dann halt nicht, aber man merkt halt, das ist nicht irgendwie so eine abgeklärte Sache, wir werden jetzt mal Popstars und wir lassen uns jetzt hier irgendwie von irgendwem produzieren und gehen das ganz kaltschnäuzig an, wie heute so manche Retortenband, sondern du siehst halt da als 16-Jährige irgendwie vom Taschengeld irgendwo hingefahren und irgendwie selber gemachte Kassetten aus dem Kofferraum verkauft, so eben da steckt dieses Hip-Hop-Ding ganz, ganz tief drin, und das wollten sie halt werden, und ob das klappt oder nicht, ist egal, wir machen das jetzt halt einfach. Und viele unterschiedliche Blicke auf Hip-Hop. Ich fand den ganz nett so gemacht, so. Es ist jetzt kein besonders tiefgreifender Film oder irgendwie was man unbedingt gesehen haben muss. Wenn man mit der Musik nichts anfangen kann, kann man es sowieso.
Ja, das wollte ich gerade fragen. Das klingt schon sehr stark, als ob das irgendwie schon ein Film für Fans wäre, für Leute, die da irgendwie auch so mit dabei waren und dann Dinge wiedererkennen und sagen, okay.
Ja, definitiv.
Also nicht unbedingt was, wo man jetzt. Also würdest du sagen, dass man da auch was rauszieht, wenn man nicht so viel damit anfangen kann, mit der Musik? Oder ist es dann so ein bisschen sinnlos?
Ich glaube, dann ist es pointless, ja. Ich kann das jetzt schlecht beurteilen, weil ich halt schon deutschen Hip-Hop sehr gerne höre und auch eben, es wird ganz oft darüber geredet, wie das war, als die Leute für sich selbst zum ersten Mal, speziell die von der zweiten und dritten Generation, für sich selbst zum ersten Mal gehört haben, dass jemand deutschen Hip-Hop macht und was das mit ihnen gemacht hat und so. Und da erinnerte ich mich sehr stark daran, wie das damals für mich war, als ich das erste Mal deutschen Hip-Hop gehört habe, weil das ist bei mir tatsächlich irgendwie eingeschlagen. Ich dachte so, oh krass, ich wusste nicht, dass das geht und so, und dann das alles aufgesaugt habe damals am Anfang. Und
du bist irgendwie auch genau im richtigen Alter für diesen Film irgendwie dann so. Weil du ja, die Geschichte so miterlebt hast, so von Anfang an.
Ich weiß, dass ich Advanced Chemistry, die ja die ersten waren in Deutschland, ich habe die mittlerweile auch mal live gesehen. Also was heißt mittlerweile, die gibt's ja lange nicht mehr, aber es gibt so hin und wieder mal hier und da Auftritte, wo die nochmal auftreten. So Reunion-Shows. Da war ich mal bei einer dabei, insofern eben. Ich weiß, dass ich die damals nicht auf dem Zettel hatte, sondern dass ich persönlich quasi mit den Fantas eingestiegen bin, die ja so mehr oder weniger die zweiten waren. Und ab da dann aber so ziemlich alles mitgenommen habe und auch rückwirkend nochmal ganz viel aufgesaugt habe. Ich kann dir nicht wirklich sagen, wie das jetzt auf jemanden wirken würde, der das nicht so hatte. Und ich find's auch interessant, dass da drin auch beleuchtet wird, was so die späteren Generationen und Generationen, die halt aufgewachsen sind mit Sido oder mit Flair oder Haftbefehl oder wie die alle heißen, die da heutzutage rumhampeln, wie das auf die wirkt, wenn man sagt, ja, aber hast du nicht XY gehört? Da wird halt auch viel drüber diskutiert, so unter den Künstlern selber. Und das ist im Grunde das, was der Film dann in der zweiten Hälfte macht, dass die Künstler zwar nicht miteinander diskutieren, weil sie sich nicht selber sehen, aber jeder philosophiert so halt so vor sich hin ins Leere. Und die kommen schon zu sehr, zumindest so ist es geschnitten, zu sehr ähnlichen Ideen. Manchmal widersprechen sie sich aber auch ganz doll. Und es ist halt interessant, wenn man das verfolgt. Wenn einem das alles egal ist, glaube ich, sollte man ihn rechts liegen lassen oder links, wie auch immer. Weil dann bringt das einen nicht weiter.
Okay, kostet der was bei iTunes oder gibt es den so noch?
Ja, denn bei iTunes gibt es ja eh nichts kostenlos. Der kostet was, so die üblichen, den üblichen 5 Mark, so ungefähr.
Keine 5 Mark?
Ja, was weiß ich, ich habe draufgeklickt, gucken, und dann hat es gesagt, der iTunes Store kann Ihre Anfrage nicht bearbeiten, bitte versuchen Sie es später noch einmal. Dann habe ich gedacht, hä? Und habe auf Retry und dann ging's.
Okay.
Dabei habe ich wahrscheinlich irgendwas bezahlt, keine Ahnung.
Ah, du bist so ein guter Konsument.
Ja, ich bin, also konsumieren kann ich.
Also nicht gut. Wenn der Bob was kann, dann ist es konsumieren.
Dafür gibt es einen Goldstern.
Danke.
Finde ich. Ich bin stolz auf dich.
Ja, der Bob hier. Yeah.
Immerhin haben wir einen vollwertigen Konsumenten hervorgehoben. Naja, gut. Stefan, du machst das auch ganz gut.
Ja, ich krieg das auch ganz gut hin. Das stimmt wohl.
Ich bin eigentlich die einzig richtig miese Konsumentin von uns, aber gut.
Ja, gut.
Da muss ich durch.
Ja. Tja. Du kannst ja mal mit dem Bob
einen hätte ich
konsumieren
noch.
Gehen.
Ja, mach mal.
Ich wollte was konsumieren. Meine Freundin und ich haben überlegt, wir müssten mal eine neue Serie anfangen, die wir gemeinsam gucken können. Und dann haben wir natürlich lange überlegt und lange hin und her diesen Katalog da so durchgescannt. Und Netflix haben wir im Moment nicht, also sollte es Amazon werden. Und dann haben wir da so durchgeguckt. Und schlussendlich sind wir bei Startup hängen geblieben. Also eigentlich hatten wir irgendwie zwei Serien, die wir überlegt haben, und dann haben wir am Schluss uns nicht entscheiden können, und dann habe ich ein Handy geworfen. Eine Münze hatten wir gerade nicht.
Ist es nicht schlimm, dass man jetzt Abende damit verbringt, dass man auf Netflix hin und her
ist ganz furchtbar, ja.
sucht und dann irgendwie nichts bei rauskommt?
Man braucht auch 3 Stunden, um einen Film von 1,5 Stunden zu gucken, weil man die ersten 1,5 Stunden damit zubringt, sich auf einen zu einigen.
Deswegen ist es sinnvoll,
ganz
während so einer Podcast-Aufnahme oder wenn man gerade Podcasts hört, wie unseren jetzt, also wie unsere Hörer das jetzt gerade hier, ihr wisst, was ich meine, und man dann einen Film hört, wo man sagt, ach ja, das wäre eigentlich ganz gut, sich den aufzuschreiben und dann in irgendwelche Listen reinzuklicken, die einem dann hauptsächlich angezeigt wird. Und dann denkt man sich, ja, Mensch, da hat der Sneakpot doch drüber gesprochen und die kennen sich eh nicht aus, also gucke ich ihn.
Ja, genau. Aber das Problem ist ja, du musst dich ja noch mit deinem Partner oder Partnerin einigen. Und das ist das eigentliche Problem.
Das ist wirklich wahr. Das sehe ich ganz genau so.
Gesicht bei absoluter Ahnungslosigkeit und sagen, der ist gut.
Ja, aber immer wenn ich sage, der ist gut, den hat mir der Sneak, dann sagt sie ja, nee, ich will ja nicht, dass du den doppelt guckst. Weil dann suchen wir immer irgendwas, was ich noch nicht kenne.
Dann kannst du ja sagen, den hat die Claudia in der Sneak gesehen und empfohlen.
Ja, das könnte ich alles sagen. Ich habe auch bei Filmen schon gesagt, den habe ich gesehen, den finde ich toll und den will ich unbedingt noch mal gucken. Und das ist mir überhaupt total egal. Im Gegenteil, ich will den doppelt sehen. Der kommt trotzdem nicht dran, weil, keine Ahnung, weil.
Ja, also genau die gleiche Diskussion haben wir tatsächlich auch. Der Marc will auch immer Sachen, also ich jetzt sowieso nicht mehr, weil jetzt bringen wir immer das Kind abwechselnd ins Bett und immer wenn der Marc sie ins Bett bringt, schläft er ein und ich sehe ihn den Rest des Abends nicht mehr und an meinen Abenden ist dann meistens auch schon zu spät. Naja, okay, das ist gelaufen. Das war eine Phase unseres Lebens, aber früher haben wir auch genau diese Diskussion geführt.
Ich weiß, da hast du doch im Podcast auch drüber erzählt, oder?
Ja.
Ja.
Jetzt, das ist schön, jetzt haben wir ein Kind, jetzt kann jeder wieder an seinen Abend, was er macht. Der Marc schläft und ich schaue irgendwas. So.
Ja, sehr gut. Ihr habt es hingegen durch ein
Startup. Wir sind leider immer noch zu wach und kommen dann beide wieder von Fernseher zurück und dann, ja. Es gibt ja so Abende, da schläft das Kind echt schnell ein und dann sitzt man da und könnte direkt loslegen und dann kann man sich nicht entscheiden. Jedenfalls habe ich dann ein Handy geworfen und habe gesagt, wenn es auf der Displayseite landet, ist es das, wenn nicht, dann das. Und dann warf ich das so und dann wurde es Startup, eine Serie über eine, ja, in der ersten Folge geht es um eine Gruppe von Menschen. Wir haben einen, so einen schwarzen, so Gangster irgendwie, Haitianer, der irgendwie da in the hood lebt und irgendwie so eine Gewaltherrschaftsnummer da aufbringt. Der will dann irgendwelches Schwarzgeld wieder in die, von der Bank holen, was auch immer.
Und, wo sind wir?
Wir sind in Amerika, irgendwo in Amerika und der Typ ist aber Haitianer. Ja.
In der Gegenwart?
In der Gegenwart, ja, Entschuldigung. Habe ich das nicht?
Alles klar.
Ja, nee, habe ich nicht gesagt. Wir sind in der Gegenwart. Der berühmteste Schauspieler in diesem Ding ist wahrscheinlich Martin Freeman. Der spielt einen FBI-Agenten. Aber einen korrupten FBI-Agenten, der einen Gangster-Boss gleich am Anfang erpresst, dass er irgendwie von irgendwelchem Geld, von dem er Wind bekommen hat, die Hälfte haben will, sonst lässt er die Sache hochgehen und das alles beschlagnahmen. Dieser Gangster-Boss hat noch einen Sohn, der mit den ganzen Gangstergeschäften nichts zu tun hat und eigentlich Bankier ist. Und der, für den läuft's privat nicht ganz so geil und alles komplizierte Schwierigkeiten, der versucht irgendwie ein eigenes Business aufzumachen und weiß aber nicht so recht wie und was und wo. Und dann haben wir diesen Haitianer, der eigentlich so im Ghetto irgendwie unterwegs ist und bei zufällig genau diesem Bankier, der Sohn von dem Gangster-Menschen, bei diesem Bankier irgendwie Schwarzgeld geparkt hat und das abheben will und dann ist der Typ aber gerade nicht da oder irgend sowas und das Geld scheint irgendwie weg zu sein. Jedenfalls werden all diese Figuren, der Bankierssohn, der FBI-Agent und der haitianische Gangstermensch plus noch eine Latina-Hackerin, die irgendwie sowas Bitcoin-artiges erfunden hat und das versucht irgendwie an Banken zu verkaufen und die pitcht das eben bei genau der Bank von diesem Bankheini und die werden dann alle eine Schicksalsgemeinschaft und finanzieren jetzt plötzlich irgendwie ein Start-up mit diesem Bitcoin-Quatsch mit diesem schmutzigen Geld. Und das ist so die Story, die in der ersten Folge aufgesetzt wird und dann soll es eben losgehen. An sich las ich das gut und die Bewertungen bei IMDb und so sind auch ziemlich fantastisch. Aber jetzt haben wir das geguckt und meine Freundin mag nicht so gerne OV gucken. Deshalb haben wir das auf Deutsch geschaut. Und es ist auf Deutsch echt nicht gut. Also es ist wirklich schlimm. Die Synchronsprecher sind alle komplett emotionsfrei und tragen das vor, als wäre es Schultheater. Die Serie verwendet so gut wie keine Musik, weshalb die Leute, das sieht immer so ein bisschen Sitcom-artig aus, die stehen immer in irgendwelchen komisch spärlich möblierten Szenen rum und reden sehr lange Monologe, was dann halt mit schlechten Synchronsprechern auch sehr anstrengend ist.
Das macht gar keinen Dazu Spaß.
Keine Musik, es ist wirklich, wirklich teilweise so unangenehm irgendwie. Und ich habe dann irgendwann später, nachdem die erste Folge vorbei war, habe ich es nochmal auf Englisch umgestellt und habe nochmal so ein paar Szenen auf Englisch geguckt. Da fühlte es sich ein bisschen besser an, aber ich habe da vielleicht nur nochmal 5 Minuten oder so investiert. Ich kann jetzt natürlich nicht sagen, wie die erste Folge auf mich gewirkt hätte, wenn ich sie komplett in Englisch geschaut hätte. Das ist jetzt müßig, das noch rausfinden zu wollen, weil der erste Eindruck ist passiert. Auf Deutsch fand ich die erste Folge irgendwie anstrengend, im Wesentlichen anstrengend und ich war froh, als es zu Ende war. Und meine Freundin hat direkt gesagt, das gucke ich nicht weiter, kannst du abhaken. Und ich kann mich jetzt auch im Moment nicht so richtig aufraffen. Also wenn ich es weiter gucken würde, würde ich es auf Englisch weiter gucken. Allerdings weiß ich nicht, ob ich mich jetzt nochmal aufraffe, die zweite Folge zu schauen. Das Einzige, was mich überzeugen oder was mich im Moment so zweifeln lässt, ist jetzt nicht einfach sofort wegzuwerfen, ist die wirklich guten IMDb-Bewertungen. Also die Leute sind eigentlich ziemlich begeistert von dieser Serie und es gibt auch eine zweite Staffel, das ist also nicht sofort abgecancelt worden. Und ich sehe auch Martin Freeman ganz gerne. Ein paar Punkte von der Story von der ersten Folge fand ich ein bisschen konstruiert. Also gerade diese Geschichte mit den Bitcoins und so, es ist jetzt wieder so Hackertum, da bin ich ja sowieso immer empfindlich, wenn das so schlecht gemacht ist, weil dann auch, weißt du, das Erklären von Kryptowährungen in Populärkultur.
Ist aber auch schwer.
Natürlich ist das schwer, aber Mr. Robot hat es auch hinbekommen. Ja. Gut, das ist jetzt auch sehr hoch geschossen, aber weißt du, wenn du es nicht hinbekommst, dann lass es halt bleiben, dann erzähl halt eine andere Geschichte. Ja, genau. Du musst nicht Kryptowährungen auf Teufel komm raus in deinen Plot reinwürgen, ja, wenn du nicht in der Lage bist, das sinnvoll zu erklären. Wenn du nur so plakativ an der Oberfläche kratzt, dann lass es halt bleiben. Das ist halt so ein Thema gerade und dann muss halt irgendein Drehbuchautor findet das dann halt eine gute Idee, das unbedingt verwursten zu müssen. Ja, also ich kann noch nicht sagen, ob ich es weiterschaue, aber die erste Folge speziell auf Deutsch. Also für Leute, die jetzt sagen, OV kommt für mich nicht in Frage, dann sage ich bitte Finger weg von der Serie, da tut ihr euch keinen Gefallen. Also schon der Synchronsprecher von Martin Freeman ist eine Zumutung, also wirklich eine Zumutung, ist wirklich grausam. Ja, so viel dazu.
Gut. Startup. Ich habe die ganze Zeit gedacht, es geht vielleicht um Gimlet Media hier und irgendwelche.
Da gibt's auch diesen Podcast, der heißt Startup, ne? Da habe ich jetzt gerade mit der letzten Staffel angefangen. Ich bin ja immer noch 2,5 Monate zurück oder so mit meinem Podcast. Nö. Ja. Jetzt, wo ich nicht mehr so viel Zug fahre, ich weiß gar nicht, wie ich das alles schaffen soll.
Das war schon ausgiebig diskutiert. Problem.
Ja, bei mir ist das Hauptproblem, seitdem ich habe ja erst seit, 5 Monaten, 6 Monaten oder sowas ein Handy, was unterwegs ins Internet kann. Ich hatte ja immer nur ein Handy, der beste Status war ein Handy, was ins WLAN sich einwählen kann irgendwo. Und das führt natürlich schon dazu, gerade jetzt eben mit dieser Facebook-Gruppe, mit der ich relativ viel Zeit verbringe, dass die Zeiten, die ich ansonsten Podcasts weggehört habe, wie nur was, die fallen fast komplett weg. Also es ist echt.
Ach so, weil du dann
komm überhaupt nicht mehr hin und komm überhaupt nicht mehr hinterher.
Unterwegs hörst du dann hier oder schreibst du dann mit der Gruppe und so?
Genau.
Okay.
Naja, ich lese eben, was die schreiben und antworte und irgendwie. Wobei ich wirklich sagen muss, es macht sehr viel Spaß, aber es ist auch manchmal so. Also einer meiner Freunde aus dieser Gruppe hat irgendwann mal gesagt, everyone is a comedian on Facebook. Ja, und das ist manchmal finde ich das auch so das Problem. Es gibt so diesen Zwang, lustig zu sein. Und ich würde schon sagen, diese Art von Kommunikation, die gehört schon zu meinen Talenten. Aber irgendwann ist manchmal ist es auch so, dass ich am Ende des Tages so denke, so boah, irgendwie dieses lustig sein den ganzen Tag über, indem du irgendwelche kurzen snappy Remarks hier und dort losschießt und an irgendeiner Unterhaltung teilnimmst. Also manchmal weckt das, finde ich, schon so das Bedürfnis, sich von Facebook komplett abzumelden und das Internet in Flammen aufgehen zu lassen oder sowas. Aber tja, hält ja nie lang vor, sowas insofern. Ich glaube, ich komme da nicht mehr raus.
Naja.
Kennt ihr das nicht, wie anstrengend das ist, wenn man in so einem Kontext ist, wo man immer so lustig sein muss? So.
Och, da stehe ich drüber. Da bin ich halt nicht so.
Ja, ist auch echt. Mein Gott.
Ja, irgendwann hat man dann ja auch einen Ruf zu verlieren. Ja.
Ja,
also gerade wenn man in so einer Gruppe ist, wo man dann irgendwie so, man ist schon bekannt und die Leute wissen, irgendwie, da kommt meistens was Schlagfertiges oder irgendwie Amüsantes oder sowas, irgendwie schon ein bisschen anstrengend auch.
Ja, das Loch hast du dir ja selber gegraben. Also, das ist für mich ein bisschen Twitter eher, also auf Facebook.
Ah ja, okay. Ja, ich glaube, es ist ein ähnlicher Effekt wahrscheinlich, ja.
Ja, auf Twitter ist ja viel so in 140 Zeichen irgendwie was Cleveres machen. Diese Begrenzung der Länge macht ja da auch ganz viel von dem Reiz aus. Aber auch da, das nutzt sich ab irgendwann, ist dann auch so, ja, okay, ich muss da nicht immer witzig sein, von mir aus. Sind die anderen halt alle clever und witzig, passt schon.
Ja, ich hoffe, dass dieser Effekt dann irgendwann einsetzt und dass ich dann auch wieder die Kontrolle über mein Leben übernehmen kann und nicht.
Ja. Das ist schön, die Leute sagen sonst immer nur, ich habe die Kontrolle über mein Leben verloren und du willst sie jetzt zurückhaben. Das ist ein Schritt weiter.
Ja, das ist schon ganz gut. Aber
also, eindeutig, ich sehe in die Zukunft.
Regelmäßig essen und trinken, das machst du schon noch.
Ja, okay, na klar. Gut. Und ich versorge mein Kind, alles prima, ja, aber viel mehr bleibt dann auch keine Zeit mehr.
Ach, muss ja auch nicht.
Ja.
Nein.
Ja.
Ja, haben wir noch irgendwas oder war es das für diese Woche? Ich glaube, wir reden noch über
Dinge. Ich habe eine Serie angefangen, aber ich weiß noch nicht, ob ich die weitergucke oder nicht. Außerdem habe ich die, glaube ich, in zu müdem Zustand geschaut, sodass ich noch gar nichts zu sagen kann.
Was machst du denn mit deiner Freizeit? Machst du irgendwelche 17-Stunden-Grillabenteuer oder was?
Nein.
Einfach mal mit Stefan Disney. Du hast doch kein Kind. Warum kommst du eigentlich zum Nix? Ja, was ist
das sage ich mir. Es ist Weinfest in Wiesbaden, Leute. Was erwartet ihr denn?
Ja, aber doch nicht seit Monaten.
Ja, aber seit einer Woche.
Klatsch, 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 rechts, links.
Nein, okay.
Ja.
Entschuldigung.
Nein, ist ja.
Ja, ist ja.
Ja. Nee, aber der Stefan verbringt seine Zeit mit der Nähmaschine.
Ja, ich habe genäht. Man glaubt es kaum. Ach so. Ich habe mir eine Fliege genäht.
Hinter mir steht auch eine Nähmaschine. Ich habe sie noch nie berührt.
Ja. Ja, musst du mal machen.
Ich finde es sehr beeindruckend, Stefan. Wie ist es dazu gekommen? Wie sieht das Ergebnis aus?
Es macht große Freude.
Ja.
Wie bin ich dazu gekommen? Ich war ja neulich in Berlin zu diesem Wiki-Vorbereitungstreffen und da hat irgendjemand Fliegen dabei gehabt und gemeint, oh, die hat mein Nachbar genäht. Da habe ich mir gedacht, wieso kann ich das nicht? Ich möchte das auch lernen. Dann habe ich im Internet ein bisschen gesucht und habe dann auch auf einer Seite irgendwie so eine Anleitung gefunden. Also Fliege nähen gibt es halt tausende Anleitungen. Aber eine, die auch sehr gut erklärt, wie man so ein Ding konstruiert, also wie man diese Flügel da richtig und wie lang die sein muss. Und dann habe ich mich ausgemessen und dann habe ich das auf so einem, auf irgendeinem Umschlag, der mir von der Bank zugeschickt ist, habe ich halt da die Skizze gemacht, wie es dann aussehen soll. Also dieser Flügel. und habe alles andere gemessen und eingetragen und habe das dann auf so ein Vlies übertragen, so ein Zwischenstoff, den du halt zwischen die beiden Bahnen einnähst und dann einbügelst, damit die Fliege halt so ein bisschen steifer bleibt. Ja, und dann habe ich das ausgesägt und dann habe ich diesen Stoff mit den anderen beiden Stoffen zusammen, also ich habe so ein Blau-Violett genommen und habe das dann quasi zusammengenäht und dann habe ich es ausgeschnitten, gestülpt und dann habe ich es noch mit der Hand das Loch, also muss halt so ein Loch, so ein Steg, also dieser ganze lange Steg, der halt hinten um den Hals rumgeht, da musst du halt ein Loch drin lassen, weil darum drehst du die Fliege. Du lässt die auf links und darum drehst du die dann auf rechts und das musst du dann in der Mitte zunähen und dann musst du es nochmal bügeln und da muss ich erst noch lernen, wie meine Fliege sich bindet. Und ja, jetzt habe ich eine Fliege. Sie ist ein Hauch zu kurz geworden, also sie sitzt schon sehr stramm, obwohl ich sie irgendwie 3 oder 4 Zentimeter zu lang gemacht habe, weil ich mich an irgendeiner Stelle vermesse, also zu lang im Gegensatz zu dem, was in der Beschreibung stand. Ich weiß auch nicht, ich habe einfach einen zu dicken Hals. Ja.
So. Das ist ja nichts Neues.
Ja, das haben wir schon öfter erlebt. Ja, genau. Und jetzt habe ich eine Fliege.
Das ist sehr schön.
Und es ist nicht so schwer.
Ich erlebe das ja immer sozusagen.
Also ich fühlte mich die ganze Zeit so ein bisschen wie beim Holzarbeiten ohne Staub. Man hat halt irgendwelche Maschinen, die man an sein Werkstück hält und am Ende kommt was Nettes raus.
Ich erlebe das momentan sekundär, weil meine Freundin ganz viel für unser Kind näht und auch für andere Kinder näht. Und halt immer so Schnittmuster sich dann irgendwie besorgt und die dann irgendwie adaptiert oder irgendwelche sehr eigenen Ideen damit reinbastelt und dann irgendwie Stoff zerschneidet und dann hier stundenlang in dem Zimmer, wo ich auch gerade bin, hinter mir jetzt quasi am Tisch sitzt mit ihrer Nähmaschine und dann die Sachen zusammenklöppelt. Und dann passieren immer so Sachen, dass sie dann irgendwann keine Lust mehr hat, in die Anleitung zu schauen und das so nach Schnauze zu Ende macht. Ja. Und dann feststellt, das eine müsste man jetzt noch umstülpen von innen nach außen und es geht aber nicht mehr, weil sie die andere Naht schon zugenäht hat. Und
dann, ich hätte auch fast zugenäht.
Und dann so dieser Moment, da hört man so ein Fluchen und dann fragt man, was los? Und dann, das gibt's doch nicht, dass ich nie was fertig kriege, ohne dass ich nochmal eine Naht auftrennen muss. Und dieses Auftrennenmesser, das ist so ein kleines schickes, das finde ich echt süß, dieses Ding. Das ist so ein kleines Messerchen mit so einem U vorne dran. Also, das sieht aus wie so ein Enterhaken von so einem Piraten. Und dann wird damit die Naht wieder aufgemacht. Und es ist offensichtlich, passiert offensichtlich dauernd, dass es sein muss. Ich verstehe ja davon nichts, aber am Ende sind dann immer so Hosen oder lustige Kleider oder irgendwas für unsere Tochter fertig. Und das ist immer sehr erbaulich, wenn die dann wieder sowas anhat, was ein Unikat ist.
Ja, das ist gut.
Finde ich total gut.
Tja, ich habe ja im Schweiße meines Angesichts vor ein paar Monaten für die Lydia einen Totoro genäht und sie mochte ihn nicht und er durfte nicht in ihrem Zimmer schlafen und auch bis heute ist er verbannt.
Oh. Und das wiederum habe ich in der Kermit-Gruppe gesehen. Diesen Post halt habe ich gelesen.
Es ist halt einfach so. Ja, es war ein großer Publikumserfolg. Die Leute waren ohne Ende amüsiert. Ich nicht so. immer schön, wenn man sein eigenes Leben, die Tragödie des eigenen Lebens ausschlachten kann für das Publikum und alle freuen sich.
Ja. Ich habe mich auch sehr gefreut. Ich musste sehr lachen, als ich das alles gelesen habe.
Ja, das war wirklich lustig.
Ja. Ja, aber den habe ich zum Beispiel meiner Freundin gezeigt und habe gesagt, guck mal hier, was die Claudia genäht hat. Und da war sie dann auch ganz angetan.
Ja, ich habe es natürlich so fotografiert, dass man nicht sieht, was für ein Gefusch das war. Aber das gehört ja dazu. Das ist ja Teil des Business.
Ja, natürlich. Also ich habe jetzt auch schon eine ganze Latte von Fotos von Stefans Fliege gesehen. Und zumindest das Endergebnis, gut, der Bart auf dem Foto, das distracted mich so ein bisschen. Aber
weißt du, wie mein Bart aussieht?
Ja, aber so von unten habe ich da jetzt auch noch nie so hingeschaut, wie du das auf dem Foto
hier geschaut hast. Das ist ja die Fliege irgendwie.
Die Fliege ist auf jeden Fall sehr violett. Also das.
Ja, aber echt sieht sie gar nicht so violett aus.
Ja. Aber schickes Hemd.
Ja.
Gut.
Aber ich habe mich nicht vernäht, aber ich habe mich vermalt. Ich habe nämlich die
Stoff.
Bitte?
Auf dem Stoff vor dem Zuschnitt.
Ja, genau.
Oder wie?
Deswegen, es war nicht so schlimm, aber das siehst du auf dem zweiten oder dritten Bild, das ich dir geschickt habe. Ich habe nämlich irgendwie, anstatt die Länge von diesem Halsstück quasi, da habe ich an irgendeiner Stelle nicht aufgepasst und habe halt das als Gesamtlänge genommen und habe halt dann die Fliege an die falsche Stelle viel zu weit innen reingemalt. Und dann habe ich angefangen und dann so, das ist, irgendwie ist das alles zu kurz. Und dann habe ich nochmal gemessen und so, nee, warte mal, du brauchst ja zweimal das Außen und da muss es ja 90 und nicht 70. Ach, scheiße. Und dann, ja, dann fängt man wieder von vorne an zu malen oder malt einfach drüber.
Tja, ja. In unserem Chat finden sich schon Abnehmer für deinen Totoro, Claudia. Also falls du ihn loswerden möchtest, hier gibt's Interessenten.
Nee, ich finde ihn schön, aber wer weiß. Es wurde mir ja dann auch in der Gruppe empfohlen, ihn quasi eine Weile aufzuheben und irgendwann wird sie schon schlauer und älter werden und sowas. Aber es war schon ein bisschen Downer, muss man sagen. Aber siehst du, das ist, also im Prinzip ist das ja genau die Stand-up-Comedian-Erfahrung. Je deprimierender dein Leben ist, desto größer ist der Publikumserfolg. Vorrang. Zweitausschlachtung gelungen.
Ja.
Ja. Alles gut. Sehr gut.
Ja, was haben wir noch Tolles erlebt?
Wer auch ein, zwar nicht deprimierendes, aber die letzte Woche ein bisschen dickes, beschwerliches Leben hat, habe ich dick gesagt? Okay, passt halt so. Jetzt schlechte Pointe.
Hast du mich gerade dick
gesagt? Nein, ich meine ja nicht dich. Ich leite ja auf den Nein. Bob über. Ja. War nämlich ja. Der Bob.
Ja, ich
in unserem, weiß, worauf in unserem hinaus. Dokument heißt es, Surfen ist für den Fuß.
Ja, Surfen ist für den Fuß oder kommt auf den Fuß zurück. Ich habe eine schmerzhafte, aber sehr unterhaltsame Erfahrung. Naja, nee, also warte. Das war zweigeteilt. In Frankfurt gibt es im Moment, oder es gibt in Deutschland im Moment, eine mobile Surfanlage, die macht so Deutschland-Tour. Die war schon in, jetzt sag ich nicht lügen, Hamburg, glaube ich. Und jetzt ist sie in Frankfurt im Moment bis zum 26. August noch. Und dann geht es noch irgendwie weiter. Andere Tour-Standpunkte sind da noch vorgesehen. Es ist also ein mobiles Gerät, was im Grunde so ein, wie soll man das sagen? Das ist so, wird aufgeblasen und ist relativ riesig. Und es ist eine Schräge, die so nach, eine schräge Ebene, die so nach oben geht. Und da wird Wasser mit vier riesigen Turbopumpen, wird diesen kleinen Hügel raufgeblasen. Das Wasser strömt also so über die flache Ebene drüber. Der Boden ist aus Gummi, weil das ja alles aufgepustet ist. Und daneben sind noch so Wände, damit das Wasser rechts und links nicht weg kann und du eben auch nicht raus kannst. Und dann wird dieses Wasser diesen Berg hochgeblasen. Hinten läuft es dann irgendwo oben in so ein Netz rein, wieder runter und wieder zurück zur Pumpe. Und dann wird es wieder hoch und dann fließt das da so im Kreis. Und jetzt hast du also diesen enormen starken Wasserstrom von diesen vier Turbopumpen, der diese Schräge hochströmt. Und du stellst dich dann auf diesen Wasserstrom auf ein Brett. Und die Schwerkraft würde jetzt natürlich dafür sorgen, dass du bergab fährst. Aber der Wasserstrom ist so stark, dass du eben nicht bergab fährst, sondern dass du irgendwo in der Mitte gehalten wirst sozusagen. Dass du da dauerhaft auf diesem starken Wasserstrahl surfen kannst auf deinem Brett. Und wenn du geschickt genug bist, dann kannst du das nahezu endlos machen. Und wenn du eben nicht so geschickt bist, dann fliegst du irgendwo auf die Fresse und dann pustet es dich und dein Brett irgendwie nach hinten weg. So, ja, da bin ich nur hingegangen, oder ich hatte das, glaube ich, auch in die Sneakpod-Gruppe oder in den Cocktail-Podcast, ich weiß nicht mehr, irgendwo habe ich es reingeschrieben und auch bei meinen Kletterjungs habe ich es reingeschrieben, so nach dem Motto, hier, guck mal, was nach Frankfurt kommt, wollen wir da hingehen. Der Einzige, der irgendwie Zeit hatte, war unser werter Freund Christoph, der heute leider hier nicht in der Sendung sein kann, sonst könnte er jetzt sozusagen aus erster Hand mitberichten, denn er war dabei. Er hat gesagt, ja, okay, super, und hat eben auch die Karten, die Tickets für uns gebucht und hat das sozusagen, ich war dann irgendwie, als er dann sagte, ja, komm, machen, da war ich gerade im Baumarkt oder so, hat er die Tickets gebucht. Jetzt hatten wir einen Termin, man musste das irgendwie so vorher buchen und dann war das eben am letzten Sonntag, war die Uhrzeit und dann mussten wir nach Frankfurt in die Maizei, wo dieses Ding aufgebaut war.
Da waren wir schon für abends zum gemeinsamen Podcasten verabredet, oder?
Wahrscheinlich, ja. Ich glaube, ich habe
gesagt, ja, heute Abend, bla, und so. Und dann,
ja. Genau. Naja, da ging ich ja noch davon aus, dass ich jetzt ein bisschen surfen gehe und abends dann podcaste. Ja, jetzt war ich ja letzte Woche nicht beim Podcasten, also kann man sich jetzt schon denken, wie das ungefähr ausgegangen ist. Wir sind da hingekommen, das war auch super angenehm, da lief Musik, da waren viele junge Leute, die irgendwie zuguckten, einige, die da am Surfen waren. Laute Musik dabei, alles wunderbar. Wir waren da eben gewesen mit der ganzen Family, hatten also sprich die Kids dabei und eben auch Christophs Frau und meine Freundin und die Kinder und so, alles super. Und wir haben uns dann in unsere Neoprenanzüge gezwängt und haben uns dann dieses Surfbrett da und haben uns einweisen lassen und sind dann da reingesprungen. Lief auch erstaunlich gut. Also die Lernkurve ist sehr steil. Also ich glaube direkt schon beim ersten Mal stand ich auf diesem Ding und es wurde dann auch eigentlich immer besser und machte sehr viel Spaß. Und auch Christoph hatte glaube ich viel Spaß und stand auch auf dem Teil und das lief wirklich viel besser als wir dachten, weil wir haben am Anfang gedacht so, naja gut, wir haben das noch nie gemacht und die haben dann auch gesagt, es ist nicht so wie richtiges Surfen und es ist auch nicht wie Wakeboarden, wo du was hast, wo du dich dran festhalten kannst, sondern also da beim Wakeboarden hast du ja dieses Ding, was dich zieht, ja, da hast du was mit den Armen vorne. Es ist eigentlich schwer vergleichbar, vielleicht noch am ehesten mit Skateboardfahren, wo du halt auch komplett frei bist. Und trotzdem lief es besser, als wir dachten. Also wir sind nicht sofort beim ersten Mal einfach immer nur aufs Maul geflogen, sondern da war auch so ein Typ dabei, der dir dann so ein bisschen hilft, der hält dir seinen Arm hin, so ein bisschen als Stabilisierung, steht er halt mit dir in diesem Wasserstrahl drin und hält dir eben, gibt dir ein stabilisierendes Element, wo du dich dran festhalten kannst, eben an seinem Arm oder seiner Schulter. Und dann kannst du ihn irgendwann loslassen und er geht dann weg, wenn du stehst. Und das hilft dir, diesen Aufstiegsmoment so ein bisschen hinter dich zu bringen und dann eben zu gucken, wie du dann klarkommst. Hat alles super Spaß gemacht, ungefähr 10, 20 Minuten lang. Und dann kam eben ein Moment, und ich kann das jetzt nicht mehr so genau sagen, wie das alles abgelaufen ist, aber ich glaube, dass das Brett, dass ich das Brett losgeworden bin, aber allerdings nicht nach hinten, sodass das Teil den Berg hochfährt mit dem Wasserstrahl, sondern irgendwie so nach schräg vorne. Und dadurch ist das so aus dem Wasserstrahl raus, weil es halt schräg, so nach vorne weg, und der Strahl ist ja nur so in der Mitte. Und dann ist das Teil so schräg nach vorne weg und dann ist es wieder zurück in die Mitte, ist von dem Strahl erfasst worden und kam mit sehr viel Schwung auf mich zu, weil es sind halt wirklich, wirklich sehr, sehr starke Pumpen, die das Wasser echt in einem Affenzahn auf dich zupusten, allerdings halt nur am Boden. Also es ist nur so ein, das Wasser ist vielleicht, lass es 10 Zentimeter tief sein. Also es ist wirklich nur so ein Bodenbelag, der da hochgeblasen wird. Und da war das Brett dann drin und traf meinen linken Fuß. Und in dem Augenblick, wo es mich getroffen hat, habe ich nur gedacht, so, das ist unangenehm, das könnte vielleicht bluten. Und habe runtergeguckt und habe gesehen, dass das Wasser sich nicht alles rot verfärbt und dass es nicht blutet. Habe den Fuß auch einmal rausgehoben und habe gesehen, naja, es ist kein Blut zu sehen, alles gut, haben wir da reingestellt. Und der Typ fragt mich auch noch so, ist alles okay? Und ich so, ja, geht schon. Und dann habe ich nochmal versucht, mich draufzustellen und habe aber gemerkt, irgendwie, ja, nee, das irgendwie tut der Fuß doch weh. Und dann habe ich gesagt, ja, komm, ich mach mal kurz Pause, rausgegangen und gib dem Christoph das Brett und klatsch mit ihm ab und er nimmt das Brett und geht rein und ich gucke runter auf meinen Fuß und sehe, dass einfach die gesamte Oberseite von meinem Fuß ist eine riesige Schwellung. Also der ganze Fuß war im Grunde doppelt so hoch, kannst du sagen, wie normalerweise. Und das war so ein Ei, was ich habe, glaube ich, in dem Facebook-Chat Straußenei geschrieben und irgendjemand korrigierte mich dann, dass Straußeneier doch sehr viel größer sind. Also sagen wir mal, 2,5 Hühnereier, das trifft es ungefähr. Also einfach eine riesige Schwellung innerhalb von allerkürzester Zeit und obwohl das ja jetzt auch eigentlich instant gekühlt war, weil ich stand ja mit dem Fuß in dem kalten Wasser und trotzdem war es so eine riesige Schwellung. Da ist mir sofort schlagartig schlecht geworden und dann guckten alle Leute diese Schwellung an und sagten, oh, da ist ganz viel Blut drin und rufen Krankenwagen, so, okay. Und dann, ich hatte sowas noch nie, das sah einfach super ekelhaft aus. Und dann hat irgendjemand einen Krankenwagen gerufen und ich habe mich ganz schnell umgezogen. Und dann
man bin möchte ich nicht halt im Neo gekommen. Im Krankenwagen fahren.
Nee, ich habe, ja, nee. es war mein eigener Neo, es wäre okay gewesen, aber dann landet man halt dann irgendwie im Krankenhaus und die gucken sich das an und es tut unfassbar weh, es tut auch immer noch weh. Also ich sitze jetzt hier auch mit hochgelegtem Bein gerade die ganze Zeit beim Podcast, weil wenn ich den Fuß unten habe, sodass der Blutdruck im Fuß ein bisschen stärker ist, tut es immer noch sehr weh. Es bestand dann der Verdacht, dass mein Mittelfußknochen gebrochen sei, weil dann auch auf dem Röntgenbild irgendein Schatten zu sehen war oder irgendwas und dann fällst du dann in solche Abrechnungsproblematiken rein. Ich kenne mich da nicht so aus, aber irgendwie sagte der Typ im Krankenhaus dann, man müsste jetzt quasi Computertomographie von dem Fuß machen, aber das dürfen sie dann irgendwie nicht, weil Abrechnung, Krankenkasse zahlt nicht, bla, keine Ahnung, musst du dann erst zu deinem Hausarzt und der Hausarzt muss dann wiederum eine Überweisung oder eine Einweisung ins Krankenhaus schreiben oder irgendwo hin, wo es einen Computertomographen, wenn der Hausarzt hat ja wahrscheinlich keinen im Hinterhof stehen,
die Dinger sind ja doch was teurer. Und musste ich dann halt wieder irgendwohin überweisen, die dann wieder diese Untersuchung machen dürfen und dann kannst du wieder zurückkommen und dann kann der sagen, ja, okay, machen wir das, machen wir das. Jedenfalls, lange Rede, kurzer Sinn, es zog sich dann über 2 Tage hin. Und in dem Krankenhaus, wo ich am ersten Abend war, bestand halt die Vermutung nach dem Röntgenbild, dass der Mittelfußknochen gebrochen sein könnte, weshalb man mir den Fuß dann erstmal komplett eingegipst hat und dann lief ich dann halt mit einem Gips rum und am nächsten Tag, nachdem dann die Computertomographie gemacht war, war man sich dann erstmal so nach den Bildern auch nicht sicher. Das ist dann auch cool, dann hast du so eine ganze Mappe mit so Bildern, so diese 6 Seiten oder so, deinen ganzen Fuß in Scheibchen geschnitten von aus allen 3 Raumrichtungen. Was irgendwie cool ist, weil die, also man kann sich das viel besser als Röntgenbilder und auch viel besser als, vor allen Dingen als Ultraschall. Bei Ultraschall erkennt man ja als Laie gar nichts. Bei Röntgenbildern, finde ich, geht so. Aber CT ist echt cool, also da kannst du wirklich was erkennen als Laie. Vor allen Dingen, wenn der Arzt nett genug ist, dir das zu erklären und zu sagen, hier siehst du den Knochen, hier siehst du den Knochen, jetzt geht es immer tiefer runter, jetzt Richtung Boden und das ist der Fuß und ab jetzt gucken wir uns das von der Seite an und dann gucken wir uns das nochmal irgendwie von hinten an. Da geht es immer so scheibchenweise durch deinen Fuß durch und so, das ist echt cool. Und dann kommt er genau an den Knochen, wo es beim Röntgenbild nicht so genau zu erkennen war, kommt er dann beim CT wieder und sagt, ja, das sieht aber schon eigenartig aus, das könnte schon kaputt sein. Und dann ist so, na, bitte nicht. Und nach ewigem Hin und Her und Hinzuziehen von zweiter und dritter Meinung war man dann irgendwann der Meinung, nee, das ist doch nicht durch, das sieht nur so aus und es ist aus der anderen Raumrichtung, sieht man nichts und so weiter und so weiter. Jedenfalls haben sie sich dann irgendwie geeinigt, ist nicht gebrochen und haben den Gips wieder weggemacht. Und seitdem lege ich meinen Fuß aufs Sofa immer hoch. Ich sitze jetzt eigentlich immer auf dem Sofa und habe den Fuß auf der Lehne und meistens ein Kühlpack dran, weil es ist einfach geprellt und es ist ein riesiger Bluterguss in meinem Fuß drin, der sehr schmerzhaft ist. Und aber es ist zumindest nicht gebrochen. Jetzt bin ich schon so alt geworden und ich hatte in meinem Leben noch nie einen Knochenbruch. Und das wollte ich, dass das auch so bleibt. Und jetzt ist das so geblieben. Und trotzdem habe ich jetzt, das ist eigentlich das Coole daran, ich habe jetzt die Erfahrung, ich finde, die muss man mal machen, aber das ist ja unangenehm und man möchte das auch nicht provozieren, aber die Erfahrung, wie das ist, einen Gips zu haben, die hatte ich jetzt mal, obwohl ich immer noch nichts gebrochen hatte, das ist cool.
Cool.
Ja.
Alles richtig gemacht.
Total. Also man hat, also auf diesen Schmerz könnte ich echt verzichten, das ist jetzt eine Woche her, das ist letzten Sonntag passiert, heute ist wieder Sonntag, ist jetzt eine Woche her und jedes Mal, wenn ich aufstehe, wenn ich den Fuß oben von der Sofakante runternehme und den Fuß nach unten halte, mich aufrichte, sodass dann in dem Augenblick der Blutdruck im Fuß ein bisschen steigt, ist es jedes Mal so ein Schmerz, dass ich denke so, Alter, schraub mir den einer ab, das tut so weh. Aber ich nehme an, dass das jetzt noch eine Woche oder so und dann wird es irgendwann wieder besser werden. Also die Schwellung ist jetzt gerade seit heute oder gestern ungefähr, geht es einigermaßen wieder. Also ich bin ja ein relativ dünner Typ und auf meinen Füßen siehst du normalerweise oben, so auf der Oberfläche von den Füßen, siehst du so diese ganzen Venen und Arterien oder was auch immer da so hin und her läuft.
Hoffentlich nur Venen.
Ja, keine Ahnung. Also man sieht da diese Blutgefäße auf meinem Fuß auf der Oberseite. Und die siehst du jetzt im Moment auf dem linken eigentlich nicht. Also es ist einfach nur so ein Blob. Und keinerlei Struktur irgendwie, ist einfach nur so eine Fläche und das kenne ich von meinem Fuß eigentlich nicht. Und seit heute kehrt das so ein kleines bisschen zurück, dass man das Gefühl hat, so, oh, ich glaube, ich sehe da so eine Vene.
Okay, also und es bessert sich so.
Es bessert sich langsam, aber es schmerzt immer noch sehr.
Okay.
Ja, also ich kann laufen, ich bin auch schon wieder arbeiten gewesen.
Aber geschlossene Schuhe kann man da nicht tragen, oder?
Ich habe zum Glück im Moment so ein paar Schuhe, die so eine Stoffoberseite haben, so ein Mesh-Zeugs, weißt du, so diese.
Ja.
Sowas ähnliches wie Nike Free, so diese sind von einer anderen Firma, aber so ungefähr. Und die kann man sehr locker binden, sodass das geht irgendwie. Also ich habe dann Schuhe an und es sieht für den Laien, der neben mir steht, sieht es so aus, als ob alles okay wäre. Ich humpel dann halt ein bisschen komisch. Und sobald ich in der Firma ankomme, habe ich mir so einen Klappstuhl unter den Schreibtisch gestellt. Ja, da lege ich den Fuß drauf und ich habe mir auch ein Kühlpack mitgenommen, was ich dann immer irgendwie einfriere und wieder raushole und dann eine Stunde auf dem Fuß liege und dann wieder einfrieren gehe und so, dann habe ich dann so 4-5 Mal am Tag, kann ich das Ding kühlen im Büro und das geht dann irgendwie. Da rettet man sich dann so über die Woche.
Braucht man aber nicht.
Aber ja, war unangenehm, aber
nach großem Spaß, muss ich sagen.
Das war auch großer Spaß. Und wie gesagt, ich bin ja nicht mal gestürzt bei der Aktion, ja. Das scheiß Brett macht so irgendwie und ich denke so, ja, okay, das funktioniert jetzt gerade nicht so und kickt das irgendwie so ein Stück weg oder rutsch weg, aber ich bin stehen geblieben und stehe da so und das Brett haut nach vorne ab und ich denke so, ach scheiße, jetzt ist das Brett da vorne und hab wahrscheinlich noch versucht, das irgendwie zu greifen und dann wird es von diesem Strahl erfasst und schießt wieder auf mich zu und dann, ja, trifft es den Fuß und eigentlich wollte ich es nur wieder unter Kontrolle bringen, um wieder aufzusteigen. Also ist ja nicht mal so, dass es mich irgendwie spektakulär dahingerissen hat oder so. Ist einfach nur ein dummer Zufall gewesen. Sehr ärgerlich.
Naja.
Tja, so war das. Und deshalb war ich letzte Woche nicht beim Podcasten. Und
es gibt sehr lustige Fotos, wie du
jetzt hier auch
von Theresa im Rollstuhl umhergefahren wirst.
Ja, das war am Ausgang vom Krankenhaus. Die, nachdem sie mich dann eingegipst hatten, haben sie dann gesagt, jetzt sorgen sie mal dafür, dass ihre Frau sie nach Hause fährt. Und da habe ich gesagt, also A, das ist nicht meine Frau, sondern meine Freundin. B, die hat einen Kinderwagen dabei und kein Auto. Und C, wir haben jetzt kein Auto, in dem sie, also wir haben natürlich den Bulli, aber das geht ja alles irgendwie nicht. Also die kann mich nicht nach Hause fahren. Und dann war Christoph zum Glück noch in der Stadt und hat das dann übernommen. Und das war sehr, sehr praktisch. Dann ist meine Freundin in den Bus gestiegen und nach Hause gefahren und Theresa hat mich im Rollstuhl zum Parkplatz geschoben und dabei hat Christoph dieses Foto gemacht, was du gesehen hast. Ich dann im Rollstuhl sitze und Richtung Auto geschoben werde mit einem Gipsfuß.
Genau.
Ja. Den Rollstuhl mussten wir natürlich da lassen, der gehörte ja dem Krankenhaus. Aber es war auch sehr, sehr unterhaltsam. So, wie kommst du mit einem Gips? Normalerweise kriegst du ja so einen Gips, wo du mit laufen kannst irgendwie, also ja, zumindest habe ich das schon mal gesehen,
Polster,
wo, die, wo, ja, wo irgendwie so ein Gummiding unten drunter ist oder sowas. Und die haben aber explizit gesagt, diesen Gips jetzt, solange das nicht geklärt ist und so, und der ist auch nur so ein Provisorium gewesen, nicht belasten. Also sie dürfen da nicht drauf treten. Okay. Und ja, dann bist du halt einbeinig in dem Sinne, weil du darfst ja nicht drauf treten.
Aber Krücken hast du.
Ja, die hätten mir vielleicht welche gegeben, aber das musste ja dann auch irgendwer bezahlen und so. Und meine Freundin meinte, sie hat noch welche, weil sie hatte kürzlich auch mal was gehabt, wo sie Krücken brauchte. Und die sind bei uns im Dachboden. Aber das heißt, für den Moment des Nachhausefahrens und zum ersten Mal in den dritten Stock und in den Dachboden kommen, hatte ich halt keine. Und dann hat Christoph mich die Treppe hochgestützt, hat die ganze Zeit immer gemeint, ich bin zu klein dafür, ich bin zu klein dafür. Das war sehr lustig. Weil ich mich dann halt, ich bin ja nur doch ungefähr, weiß nicht wie viel, aber jedenfalls ein Stück größer als Christoph und habe dann versucht, mich auf ihn drauf zu stützen, was irgendwie unterhaltsam war. Das
ist alles nur üble Nachrede. In Wirklichkeit ist der Christoph doppelt so groß wie der Bob.
Ja, genau.
Mindestens.
Ja, ich hätte mich nicht mal beschwert, er hat es von sich aus die ganze Zeit immer aufgebracht. Ja,
dann muss man, das war ein Moment der Schwäche, das muss, da kannst du jetzt hier nicht im Podcast ausschlagen.
Doch. Hast du das nicht vorhin erklärt, dass wir genau das machen sollen?
Nein, ich habe meine eigene Schwäche ausgeschlachtet. Ach so. Das ist ja nicht dasselbe wie den Christoph hier. Ach, naja. So. Okay.
Der kann nächste Woche hierher kommen und sich selbst verteidigen.
Also gut, wir freuen uns auf jeden Fall, dass es dir wieder ein bisschen besser geht. Wir freuen uns auch, dass es trotzdem Spaß gemacht hat.
Ja, bis also dahin. Christoph müsste mal berichten, wie der Rest noch so gewesen ist. Ich war ja da nicht mehr dabei.
Hast du gestern noch fertig gesurft?
Das weiß ich eben nicht, keine Ahnung. Ich bin wirklich, ich war dann in so einem Modus von Tunnelblick. Umziehen, in den Fahrstuhl, runter, ab in den Rettungswagen. Und keine Ahnung, ich weiß nicht, was da oben noch passiert ist. Das muss Christoph erzählen. Okay. Ich hoffe, dass er noch zu Ende gesurft ist. Er hat es ja bezahlt. Also.
Ja, was zählt, ist die Mission.
Ich schulde ihm auch noch den Eintritt. Also er hat meins ja auch bezahlt.
Und du bist nur halb gesurft. Das ist ja schon ein bisschen schwaches Bild.
Tja, so ist das. Nee, ich habe immerhin die Burger bezahlt danach. Also insofern.
Also ich habe so das Gefühl, liebe Hörer, ihr könnt da eine Menge Lehren draus ziehen für euer eigenes Leben. Schreibt mal in die Kommentare, was ihr alles gelernt habt aus diesen Geschichten, die ihr jetzt hier gehört habt. Ja.
Ja, das will ich auch, das möchte ich auch lesen, bitte, was ihr da jetzt gezogen habt.
Also ich habe schon ein paar Ideen. Ich schreibe das alles in die Kommentare.
Okay, gut. Ich freue mich. Die Pöbelschwester kommt zurück.
Jo.
Ja, Stefan. Möchtest du abmoderieren oder so?
Nein, ich möchte das nicht. Die Claudia hat doch schon so hervorragend abmoderiert. Wir müssen
eigentlich das war doch schon fast eine Abmoderation. Auch vorletzte Woche haben wir das ja so gut geschafft ohne dich, Bob. Naja,
ja, so. Ich hab's gehört, ich war auch sehr stolz auf euch.
Okay, also raus jetzt.
Da möchte ich mich auch jetzt nicht einmischen, also einfach.
Tschüss.
Tschüss, bis bald. Dann wieder mit Sneak.